Und zwar wird uns Frau Oberärztin Dr. Birgit Sadoghi von der Medizinischen Universitätsklinik Graz über Herpes genitalis berichten, auf immer und ewig. Sie ist Leiterin der STD-Ambulanz und hat auch bei den Guidelines mitgearbeitet und wird uns sicher Hoffnung geben.
Vielen lieben Dank, sehr geehrte Vorsitzende, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Es ist meine Ehre, heute zu Ihnen sprechen zu dürfen über den Herpes genitalis. Gab es ihn schon immer und gibt es ihn auf ewig. Bereits 400 vor Christus hat Hippokrates geschrieben, dass es eine sich ausbreitende Bläschenkrankheit gibt. Und auch in der Antike, bei den Römern, muss Herpes genitalis und der Herpes simplex sehr gut bekannt gewesen sein, denn der Kaiser Tiberius hat bereits bei öffentlichen Ereignissen das Küssen verboten. Und es zog sich weiter. Shakespeare hat in seinem wunderschönen, berühmten Stück Romeo und Julia über die Plage der Bläschen berichtet. Wie Sie wissen, gibt es ja über 100 verschiedene Herpesviren und es gibt davon 8 Humanpathogene. Wir konzentrieren uns heute auf HAV1 und HAV2, die Erreger des Herpes genitalis. Zur Prävalenz ist zu sagen, HS-Virus ist ein ubiquitär vorkommendes Virus. In den USA ist der Herpes genitalis die häufigste STI und es gibt Prävalenzdaten. Im Moment denkt man, dass ca. 700 Millionen Personen weltweit davon betroffen sind. Wie Sie alle wissen, gibt es ja die sogenannte Prime-Infektion. Ja, das erste Mal, wenn man quasi Kontakt mit dem HS-Virus hat, wenn man quasi fehlende HSV-1 oder 2 Antikörper hat. Und die Übertragung erfolgt stets durch den direkten Kontakt, eine Fluoride-Läsion, Speichel, Schmierinfektion oder den engen eben Sexualkontakt. Und was ist zur Klinik zu sagen? Die kennen Sie, relativ kurze Inokulationszeit, ja, circa eine Woche. Es dauert circa 2 bis 3 Wochen an. Und was ist jetzt das typisch klinische Bild? Wir alle haben ja gelernt, der Herpes ist ja immer eigentlich gruppiert, herpetiform angeordnete Bläschen auf gerötetem Grund. Sondern dazu muss man sagen, in der Genitalregion ist das völlig anders. Ja, durch den Fakt, dass wir Kleidung tragen, uns bewegen, durch diese Friktion sehen wir nur selten tatsächliche Blasen oder Blasendächer. Wir sehen meistens nur Erosionen, Ulzera. Was ist typisch? Typisch sind multiple erodierte Läsionen, oftmals auf gerötetem Grund. Typisch ist eine sehr ausgeprägte Schmerzhaftigkeit. Sehr typisch ist die Grenze Haut-Schleimhautübergang. Typisch ist auch Prodrome, ja, diese Vorreiter, die Sie alle kennen, wo die Patienten berichten, vorher hat es schon gezogen, gebrannt, gejuckt. Das sind die typischen klinischen Bilder. Sehr oft bei der Primärinfektion gibt es Systemreaktionen in ungefähr 40% der Fälle. Was passiert jetzt? Ja? Dieses Virus dringt eben in die Epithelzelle ein, zerstört jene, repliziert intrazellular, es kommt fokal zu einer Nekrose und dann, das ist jetzt eben das Besondere, kommt es ja zum Befall der Hautnerven, wie wir wissen. Und es kommt nach circa 10 Tagen zur Aszension dieser Viren in die Zellen dann der sensorischen Hinterwurzelganglien. Und je nach Lokalisation ist es entweder die Lumbosakralregion oder zum Beispiel auch Zervikal- oder Trigeminusregion. So, und es etabliert sich hier dann eine latente Infektion. Und die Virusreplikation wird eigentlich nur vom Immunsystem in Schach gehalten und dann aufgrund von diversesten Stimuli, wir kennen sie alle, UV-Exposition, lokales Trauma, physische, psychische Stresssituationen, kann es eben zur Reaktivierung kommen mit wieder Virusreplikation. Und die Viruszellen wandern dann entlang der Axone in das von Neuronen befallene Hautareal ein und es kommt entweder zur klinisch apparenten oder inapparenten Infektion. Ja? Und die klinische apparente Rezidivinfektion ist normalerweise in ihrer Dauer immer viel kürzer, in ihrer Klinik weniger eindrucksvoll. Es gibt in ungefähr 40% aller Fälle Prodromi und sie verläuft quasi immer komplikationslos. Was ist aber sozusagen das Gemeine am Herpes, das wir ja auch alle kennen? Das Virus-Shedding, auf das ich jetzt danach gleich eingehe. Aber was ist für unsere Patienten noch wichtig zu wissen bei der Rezidivinfektion? Erstens, ein Rezidiv ist extrem häufig, insbesondere bei HSV-2-Infektionen. Sie sind am häufigsten innerhalb des ersten Jahres nach Primärinfektion. Und ich bitte sich das zu merken, bitte ein Drittel hat mindestens 6 Rezidive pro Jahr oder mehr. Nur 2% aller Patienten haben keinerlei Rezidive. Und wenn wir uns das Bild hier links ansehen, wunderschönes Bild einer typischen Rezidivinfektion, lokales Trauma, Zustand nach CC, ja, Zirkumzision und diese bizarr konfigurierten, multiplen, erodierten Areale an der Glans. Was ich vorher schon angedeutet habe, ist eben das große Problem, das wir alle kennen, des sogenannten asymptomatischen Virus-Sheddings. Virus-Shedding, die Virusausscheidung, sind ja bestens bekannt, aber die passiert eben leider nicht nur bei der Floridenläsion, sondern kann auch auf völlig klinisch unauffälliger Haut passieren. Und sie ist, zumindest für HSV2, extrem häufig. Zumindest an 50% aller Tage in den ersten 6 Monaten gibt es ein asymptomatisches Virus-Shedding oder symptomatisch natürlich auch, aber es ist tatsächlich vorhanden. Das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Danach sinkt es Gott sei Dank ab, ja, und schwankt zwischen 10% und 20% in den Folge 6 Monaten und reduziert sich dann auf ungefähr 10%. Und natürlich kann man dieses Shedding auch supprimieren durch eine suffiziente antivirale Therapie, aber man kann es nicht vollständig ausblenden. Ja. Man kann es reduzieren auf eine Rate um 70%. Man kann die Dauer des Sheddings, das im Schnitt 13 Stunden dauert, auf ungefähr 6 Stunden reduzieren und auch die Übertragungswahrscheinlichkeit auf einen diskordanten Partner um 50% reduzieren, aber eben nicht ausschalten. Wie alle diagnostizieren wir den Herpes? Ist ja Großteil ist ja hier auch der Kliniker. Natürlich die klinische Blickdiagnose. Es gibt die Möglichkeit des direkten Nachweises, ja, über den Bläschen-Inhalt, entweder die Anzucht der Zellkultur, man beachte nur, dass es etwas dauern kann, man braucht logischerweise replikationsfähige Virionen, man kann die hochsensitiven und spezifischen PCRs durchführen oder Antigentests. Und ich möchte Sie einladen, jetzt mit mir einige klinische Bilder durchzugehen, da der Herpes genitalis ein wunderschönes Spektrum bietet und wir Dermatologen hier Blickdiagnosen lieben. Ich starte ganz links, ein solitäres Ulkus ist schon mal total untypisch für einen Herpes, okay? Auch hier, wenn man die Lokalisation betrachtet und die Anamnese dann mit dem Patienten durchführt, kann man es leicht erkennen, ist ein Frenulum breve gewesen, ein Frenulumriss, solitäres Ulkus heilt von selber ab. In der Mitte, 80-jähriger Patient, kommt aufgrund von rezidivierenden, schlecht heilenden Läsionen in der Inguinalregion. Das war ein Herpes genitalis. Dazu möchte ich noch kurz sagen, wir haben natürlich den Herpes genitalis nicht streng genital gebunden, sondern wenn man an die lumbosakralen Nervenbahnen denkt, ja, kann der überall vorkommen, auch gluteal, auch inguinal. Also bitte hierbei dazu denken. Ganz rechts, Patient kommt in die Ambulanz aufgrund von rezidivierenden orogenitalen Ulzera. Herpesabstrich war stets negativ. Und ich muss gestehen, ich habe gedacht, das ist ein Morbus Bechet, ja. Und in der STD-Ambulanz sehen wir immer die zumindest wegen der Syphilis relevantesten Hautstellen an, sprich die Enoralregion, die Palmoplantarregion, den Stamm, alle Lymphknotenstationen und natürlich das Genitale selbst. Und dankenswerterweise, muss ich sagen, hat der Patient eine solitäre, livide, daumennagelgroße Plaque an der Palma gezeigt, was uns dann zur korrekten Diagnose des fixen der fixen Arzneimittelreaktion geführt hat. Links Hauttyp 6, ja, eine seit Monaten nicht heilende Wunde, die ich dann gestanzt habe, weil ich gestehen muss, ich dachte, es sei ein Plattenepithelkarzinom, es war ein Herpes genitalis bei einer HIV-positiven Person. Wieder eine wichtige Message, eine STI kommt selten allein, bitte selbst beim banalsten Herpes auch einmal an andere Sachen denken und zumindest die relevantesten testen. Und jegliche schlecht heilende Herpesinfektion oder auch Herpesinfektionen, die für Sie ein unübliches klinisches Bild zeigen, lassen Sie auch an eine HIV-Infektion denken. In der Mitte, solitäres, fast wie ausgestanzt wirkendes Ulkus, schmerzlos, syphilitischer Primäraffekt. Nächstes Bild, man sieht dann darunter die Nahaufnahme. Ventralen Penisschaft mit Übergang zum Skrotum, diese fast perlschnurartig aneinandergereihten, schießscheibenartigen, erodierten Areale, war eine LUS 1, offensichtlich ein Abklatschphänomen, kein typisches klinisches Bild. Ich bitte Sie wieder mitzudenken, was für Sie denn der Herpes genitalis sein könnte. Es ist das Bild ganz links, ja, multiple erodierte, ulcerierte Areale mit Fibrinbelag. In der Mitte ein Bild mit geröteter Haut und eher pustulierenden Läsionen, ja, Stecknadelkopf, große Pusteln, impetigenisiert teilweise, es war eine tiefe Pilzinfektion. Und ganz rechts, wir alle in den STD-Ambulanzen kennen ja die Bilder von genitalen Ulzera, bei denen die Patienten vorher versucht haben, das Genitale zu vergrößern. Man kann ja Paraffin, Vaseline einspritzen. Es funktioniert ja auch tatsächlich, kann natürlich nicht angeraten werden, es kommt sehr oft zu trophischen Ulzera. weibliche Genitale, hier die ersten zwei, zuerst sehr scharf begrenzte Ulzera, ja, mit gräulichem Fibrinbelag, fast abklatschphänomenartig, man kann es auch Kissing-Alzer nennen, ist ein Ulcus vulva acutum Lipschitz, von dem Sie später noch hören werden. In der Mitte multiple, erodierte, ulzerierte Areale, das ist ein klassischer Herpes genitalis. Und auch ganz rechts das wunderschöne Pilena balanopustitis herpetica. Links eine solitäre, nässend angedeutete, erodierte Plaque, wo eine Erythroplasia cara. In der Mitte diese ovalär konfigurierten, eher scharf begrenzten, irritativ angedeuteten Erosionen, ja, wo eine toxisch-irritative Dermatitis und ganz rechts wieder multiple erodierte, ulzeröse Areale von der Glans bis über den gesamten Schaft reichend, der Herpes genitalis. Und zum Abschluss noch ein Bild eines Patienten, der in die Ambulanz geschickt worden ist, von einem Kollegen mit der Fragestellung Kondylomata. In der Nahaufnahme sehen wir dieses Bild. So, die Anamnese hat ergeben, dass der Patient sich vor circa 3 Jahren ein sogenanntes Nervenzellstimulans in eine Vene des Genitales injiziert hat, um ein größeres sexuelles Vergnügen erleben zu dürfen. Es hat resultiert in einem chronischen Lymphödem. Ja, und das, was wir hier sehen, diese stecknadelkopfgroßen, ohnehin schon zystisch angedeuteten Läsionen, sind allesamt Lymphzysten. Ja, also wir sehen eine Art Papillomatosis cutis mit eben Lymphzysten bei diesem jungen Patienten. Was ist zur Therapie zu sagen? So rasch wie möglich zu beginnen, am besten innerhalb von 48 Stunden. Wenn man in den letzten 24 Stunden noch frische Blasen gesehen hat, dann immer noch starten, weil dann gibt es offensichtlich noch eine Replikation. Und bei Erstinfektion kann man laut Justi auch noch nach 5 Tagen beginnen. Was nimmt man zur Therapie? In den letzten 30 Jahren hat sich die Therapie des Herpes genitalis nicht wirklich geändert. Die AWMF und ÖGSTD empfehlen dieselben Therapeutika, Acyclovir, Famciclovir, Valaciclovir. Ich möchte dazu sagen, dass Valaciclovir noch eine bessere orale Bioverfügbarkeit hat und in der Dosierung für den Patienten eine angenehmere Anwendung findet und bei der Erstinfektion zwischen 5 bis 10 Tagen verabreicht werden sollte und bei der Reaktivierung je nach klinischem Bild und Rücksprache dann natürlich auch mit dem Patienten eine Therapie mit denselben Therapeutikern über 1 bis 5 Tage verabreicht werden kann. Wichtig ist mir zu erwähnen, dass man bereits ab Größe gleich 4 genitalen Rezidiven eine Suppressionstherapie andenken sollte. Und wie wir vorher gehört haben, ist das bei zumindest einem Drittel der Patienten definitiv anzuraten. Und eine zweite Sache, wie ich noch Assistentin war, haben wir ja natürlich auch immer gelernt, Achtung, Acyclovir, man muss auf die Niere aufpassen. Das ist zu sagen, oral muss man erst sehr spät eine Dosisreduktion vornehmen, ja, erst wenn die Krea-Clearance unter 10 Milliliter pro Minute sinkt. Und bei der intravenösen Therapie, das kann man auch im eigenen Setting vielleicht nochmal hinterfragen, sollte Acyclovir standardmäßig ohnehin zumindest über 1 Stunde gegeben werden. Es gibt bei schlechterer Krea-Clearance eigentlich keine Dosisänderung, sondern nur das Dosierungsintervall sollte geändert werden. Wir wissen, jedes Medikament, das eine Wirkung hat, kann eine Nebenwirkung haben und es gibt normalerweise auch immer wieder die Möglichkeit der Resistenzentwicklung. Das ist erfreulicherweise bei den Nukleosid-Analogern extremst selten. Ja. 0,3% nur aller Patienten können, wenn sie immunkompetent sind, eine Resistenz entwickeln. Aber man sollte daran denken, wenn man einen Patienten hat, der über 7 Tage eine nicht ansprechende Läsion aufweist oder gar eine Progredienz dieser Erkrankung zeigt. Weil es ganz wichtig ist, noch ganz kurz zur Schwangerschaft, Herpes neonatorum extrem gefürchtet, weil eben hochletal, wenn vorhanden. Die höchste Gefahr ist, wenn vor dem, circa 6 Wochen vor dem geplanten Entbindungstermin ein Primärherpes akquiriert wird. Acyclovir ist nach wie vor das Mittel der Wahl. Sie wissen alle, es ist off-label, aber es ist in allen Leitlinien und allen Gremien immer das Mittel der Wahl, das bei Schwangeren, Stillenden und Neugeborenen empfohlen werden sollte. Es gibt eine ausgezeichnete Leitlinie, die ich eben nur empfehlen kann, der in diesem Bereich arbeitet, aus UK, von eben der BASH-Gruppe, die sich mit Herpes und Schwangerschaft extensiv auseinandergesetzt haben. Und ich möchte etwas noch erwähnen, weil es, denke ich, ganz wichtig ist. Zumindest ansprechen sollte man es bei allen Frauen, die einen rezidivierenden Herpes genitalis haben oder eine Primärinfektion in dem 1. und 2. Trimenum erlebt haben, sollte eine Dauerantisuppressionstherapie eben mit einem Acyclovir angedacht werden. Wir haben begonnen mit der Fragestellung, gab es ihn schon immer und gibt es ihn auf ewig? Ich habe Ihnen keine neuen Medikamente bis dato präsentiert, weil es bis dato keine am Markt sozusagen gibt, die bereits zugelassen sind. Aber natürlich gibt es Neuigkeiten. Ja. Es gibt in der Pipeline einige Medikamente, die gegen andere humanpathogene Herpesviren wirken. Es gibt monoklonale Antikörper, die versucht werden und etwas ganz Spannendes, Helicase-Primase-Inhibitoren. Und da möchte ich noch kurz eben etwas erwähnen. Dieses Medikament, Amenamevir, ist bereits in Japan gegen den Herpes Zoster zugelassen, hat eine völlig andere Wirkweise als die Nukleosid-Analoga und ist eben ein Inhibitor dieses Helicase-Primase-Komplexes. Und wir alle wissen ja, es gibt ja die Doppelstrang-DNA und damit dann eine Virusreplikation stattfinden kann, gibt es eben diesen Enzymkomplex, der diese zwei Stränge eben in einzelne Stränge aufteilt und genau an dieser Stelle eben versucht dieses Amenamevir anzusetzen. Ein zweites Medikament, Pritelivir, hat bereits 2014 eine Proof of Concept Study gegeben, die wunderschön publiziert worden ist mit eigentlich ausgezeichneten Safety-Daten, einer guten Anwendbarkeit, nicht nur einmal täglich und einer guten Effizienz. Allerdings hat die FDA das dann gestoppt aufgrund von Toxizitätshinweisen in Tierversuchen und es gibt bis dato jetzt noch keine Neuigkeiten diesbezüglich. Wir haben kurz schon gehört bei den anderen Sprechern vor mir, Vakzine, ja, ein hochinteressantes und spannendes Thema. Es gibt aktuell mehrere präklinische und klinische Phasen von Studien, die auf eine Herpesvakzinierung eben durchführen. Leider muss ich trotzdem den Enthusiasmus etwas dämpfen, denn bis dato hat es keine Studie über Phase 3 geschafft und keine der Phase 3 Studien hat leider ihren primären Endpunkt erreicht. Also sind wir im Moment noch auf der Suche nach einer Vakzinierung, aber es ist dringend nötig, eine therapeutische, aber auch prophylaktische Impfung natürlich, im Idealfall ähnlich wie der HPV-Impfung, hier in diesem Bereich zu finden. Dann sage ich vielen lieben Dank für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche noch einen schönen Tag.
Ganz herzlichen Dank für diesen übersichtlichen, schönen Vortrag. Das heißt, wir brauchen die Hoffnung noch nicht sterben lassen und wir haben ja Gott sei Dank eine gute Therapie. Gibt es Fragen aus dem Publikum?
Ich darf eine Frage stellen. Sie zeigen ab der 36. Schwangerschaftswoche, sollen die Patientinnen mit rezidivierenden Herpes genitalis Acyclovir 2x400 mg nehmen? Warum nicht da Valacyclovir?
Acyclovir ist das empfohlene Mittel in der Schwangerschaft. Ist in allen Leitlinien das Mittel sozusagen, das empfohlen wird.
Ja, aber nachdem das Elvalin in der Leber abgespalten wird und dann das Acyclovir an die Zelle herankommt, sollte man es wahrscheinlich auch geben dürfen.
Vermutlich.
Gibt es weitere Fragen?
Aber spricht etwas dafür, Herr Professor Rappersberger, warum Sie es geben würden, das Valacyclovir sozusagen?
Nein, das wundert mich nur.
Warum es nicht empfohlen
warum
ist,
warum es
sozusagen
keine Studie mit dem Valacyclovir gibt. Ja. Ich meine, ein bisschen moderner.
Aber es wäre vielleicht, wenn ich da noch was hinzufügen kann, ganz interessant. Ich habe mich nämlich immer gefragt, warum wir nicht bei den Schwangeren die Serologie abnehmen und schauen, ob sie überhaupt ein Herpes genitalis hatten oder nicht und je nachdem dann die therapeutische Entscheidung treffen. Aber leider scheint es bis dato eben, IgM ist sowieso ein schlechter Parameter, ja, aber auch IgG scheint so viele falsch-positive und falsch-negative Ergebnisse zu geben, dass leider noch von keiner sozusagen Gesellschaft hier empfohlen worden ist, ja. Aber das wäre natürlich eine elegante Lösung, wenn man dann genau wüsste, wem man eine Prophylaxe geben müsste oder nicht.
Birgit, du hast ja gezeigt, wie oft es asymptomatische Schäden gibt. Jetzt, wenn man sich vorstellt, wie viele Schwangere oder wie viele Gebärende vermutlich ein asymptomatisches Schäden haben, warum glaubst du, dass man so selten die Herpesenzephalitis beim Neugeborenen sieht?
Ja, weil hoffentlich diese Patienten, also das Shedding ist ja am höchsten in den ersten 6 Monaten nach der Primärinfektion. Ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass man eine asymptomatische Primärinfektion hat, ist ja nur dank oder könnte dann gegeben sein, wenn man vorher schon einen anderen HS-Virus in sich hat. Es gibt ja diese gewisse Cross-Immunity, dass wenn man zum Beispiel einen HSV-1, auch wenn man ihn oral hat, und dann einen HSV-2 akquirieren würde, trotzdem nur einen asymptomatischen Verlauf hat. Das heißt, es geht ja nur um die Patienten, wo wir keine Primärinfektion vorher hatten. Richtig, Reinhard, meinst du das? Und dann, und dann eben häufiger dieses asymptomatische Virus-Shedding eben auftreten kann. Warum es nicht so oft vortritt, die Herpes-Enzephalitis, kann auch dadurch erklärt werden, dass hier die Gefahr von der Herpes-Enzephalitis am höchsten ist, wenn vor den letzten 6 Wochen vor primärem Geburtstermin, errechneten Geburtstermin der Herpes primär auftritt. Wenn es ein rezidivierender Herpes ist, ist die Gefahr vom Herpes neonatorum signifikant geringer.
Danke noch einmal für den schönen Vortrag.
Danke vielmals. Bis bald.